Wir beschäftigen uns mit dem Gebet und das Gebet ist so vielfältig. Das Gebet, die Kommunikation mit Gott. Gott hat gesagt, ich möchte, dass die Männer zuallererst und vor allen Dingen heilige Hemden aufheben, ohne Zorn und beten. Was ist in deiner Prioritätenliste ganz oben? Gott sagt, Priorität Nummer 1 für euch Männer ist Gebet. Und das fällt uns so schwer, oder? Vielen von uns fällt es schwer. Wir sind Männer der Tat. Und uns kommt es so vor, als ob Beten untätig sein ist. Aber das, was uns die Bibel sagt, ist eigentlich, dass Gebet Tat ist. Es ist Kampf. Es ist das, wozu wir Männer eigentlich geschaffen sind, Kämpfer zu sein. Streiter zu sein. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut und das macht es uns so schwer. Wir würden gerne, wenn wir einen in die Finger kriegen, ne? Hier mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber das ist unsere fleischliche Kraft. Die bringt nichts, sie schafft nichts, sie wirkt nichts. Es geht um unsere geistliche Kraft. Deine geistlichen Muckis. Weil wir uns da so schlapp und schwach fühlen, vermeiden wir den Kampf. Wir weichen aus. Und wir sehen im Wort Gottes, wie gesagt, dass das Gebet so eine Kraft hat. Das ist die Priorität Nummer 1 für uns Männer, Gebet. Deswegen beschäftigen wir uns über die Monate hinweg jetzt schon mit dem Thema Gebet. Und ich finde es gut, einfach in der Bibel nach Vorbildern, nach Männern zur Ausschau zu halten, die Männer des Gebetes waren, die in dem Sinne Männer nach dem Herzen Gottes waren. Ist es nicht das, warum David als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wurde, als Mann nach dem Herzen Gottes? Weil er so ein Beter war? Weil er immer wieder die Nähe Gottes gesucht hat? Und Geschwister, es geht nicht darum, dass ich die ganze Zeit Gott die Ohren voll laber. Das ist irgendwie letztendlich nur eine, dass es nur so ein Palaver ist vor Gott. Sondern es geht um geistliche Arbeit. Ja, wenn du zu Gott kommst, dann darfst du auch mal alles fallen lassen. Okay? Es geht nicht darum, dass wir irgendwie was schaffen müssen. Aber wenn du das Gebet als Ganzes nimmst, dann ist es eben nicht nur zu Gott kommen und ihm unsere Sorgen und Nöte klagen. Das gehört auch dazu. Das ist unheimlich wichtig, dass wir das tun. Dass wir Gott unsere Schwäche eingestehen. Dass wir schreien, Herr, sei mir Sünder gnädig. Dass wir seine Vergebung suchen, seine Gnade, seine Versorgung. All das will Gott. Das lehrt Gott uns. Aber es gibt noch viel mehr im Gebet zu tun. Und wir haben uns so einige Dinge schon angeguckt. Wir haben uns jetzt auch mit Mose, einem Mann des Gebetes, auch befasst. Und der, ich glaube, wir haben zwei Männerfrühstücke dazu zu verbracht. Einmal ging es um seinen Einsatz im Gebet für die Feinde, für den Pharao. Ja, ein Feind, nicht nur von Mose und dem Volk Israel, sondern ein Feind Gottes. Und nichtsdestotrotz hat Mose für ihn gebetet. So wie Jesus uns das gelehrt hat. Betet für eure Feinde. Ja, wir sollen für die Menschen beten, die uns nahestehen. Für unsere Freunde, für unsere Brüder, für unsere Schwestern, für unsere Frauen, für unsere Kinder. Aber Gott sagt, ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen sein. Wir haben ein Ziel. Gott hat ein Ziel mit dir, okay? Ich weiß nicht, wenn du dich selbst beschreiben solltest als Beter, bist du ein feuriger, eifriger Beter oder bist du eher ein Gelegenheitsbeter? Einer, der mal so zwischendurch so. Oder bist du so ein Beter, der eine bestimmte Form sucht und braucht? Wie gesagt, Gottes Lehre über das Gebet ist so vielfältig. In der Bibel kannst du so viel lernen und so viel kennenlernen über das Gebet. Und ich wollte mit euch heute eine Sache angucken, nochmal bei Mose, ein Gebet des Mose. Und wir wollen das nicht nur bei der Theorie belassen, sondern wir wollen uns auch noch Zeit nehmen zum Gebet gleich. Kapitel 32 von 2. Mose. 2. Buch Mose, Kapitel 32. Wie es den Sündenfall in der Geschichte der Menschheit gibt, wie es den Sündenfall in eines jeden Menschen Geschichte gibt, okay, den Sündenfall der Menschheit findest du in 1. Mose 3, den Sündenfall des Individuums findest du in Römer 7 auf wunderbare Weise beschrieben. Ich lebte, das Gebot kam, die Sünde ergriff das Gebot und gebraucht es, damit es mich tötet. Es durch das Gebot machte die Sünde, dass alle möglichen Begierden in mir wach wurden und ich zum Übertreter wurde. Wir sind alle Sünder, weil wir Nachkommen Adams und Evas sind. Wir tragen sozusagen dieses verderbliche Virus in uns. Und in dem Moment, wo das Gebot, das gute Gebot Gottes in Form unserer Eltern kommt, die sagen, nein, 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 werden wir zu Übertretern. Weil die Sünde in uns auflebt und es führt zu unserem geistlichen Tod, Römer 7. So haben wir hier in 2. Mose 32 den Sündenfall des Volkes Israel, die gesagt haben, ja, alles was du sagst, Gott, wollen wir tun. Und kaum war Mose ihr Leiter für 40 Tage verschwunden, haben sie die Situation nicht ausgehalten, die Spannung nicht ausgehalten. Die Spannung, Gott, diesen wunderbaren, herrlichen Gott, der sich offenbart hat in seinem Wort, ihn nicht sehen zu können. In einer Situation zu sein, wo du ihn nicht siehst. Auch Abraham hat so seinen persönlichen Sündenfall gehabt. Die Verheißung Gottes, du wirst einen Nachkommen haben. Aber er ist nicht zu sehen. Wo ist er denn? Und die Welt sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So auch das Volk Israel. Hilf dir selbst. Lass uns doch einen Gott machen. Aaron, du. Mach du uns ein Gott, mach du uns ein Bild, ein gegossenes Bild, dass wir etwas zum Anfassen haben, woran wir uns festhalten können. Und sie haben es gemacht, entgegen dem Gebot Gottes, der gesagt hatte, macht euch kein Bild, fertigt keine Schablone an, presst mich nicht in eine Schublade. Macht mich nicht kleiner, als ich bin. Schwingt euch nicht zum Herrn über mich auf. Und das ist es, was passiert, wenn ich ein Bild von Gott mache. Dann schwinge ich mich auf als Herrn über Gott. Ich sage, wie Gott ist. Ich sage, was er ist. Anstatt, dass ich mir sagen lasse von Gott, wer er ist und wer ich bin. Sie haben sich dieses Kalb gemacht und haben ein Fest gefeiert, diesem Gott, den sie den lebendigen Gott genannt haben. Der lebendige Gott hat das gesehen und es hat ihn zutiefst getroffen. Das ist so, als wenn du verheiratet bist, eine Frau geheiratet hast und du hast ein Bild von ihr in deinem Portemonnaie, okay? Und eines Tages, du kommst nach Hause und deine Frau steht da und sagt, hallo Schatz. Sie erwartet, dass du sie umarmst, dass du sie begrüßt, dass du sie küsst. Stattdessen kommst du rein und du nimmst dein Portemonnaie raus und sagst, hallo Schatz, oh, ich liebe dich so. Wie verletzt ist deine Frau? Das ist das, was das Volk Israel hier getan hat. Den lebendigen Gott eingetauscht gegen ein totes Bild. Etwas, was ich mit mir herumtragen kann. Ja, das ist unser Taschengott, den wir in die Tasche stecken und herausholen, wenn wir ihn brauchen. Ja, das ist die Art und Weise, wie Israel in ihrem Götzendienst versagt haben, ist, sie haben gedacht, okay, wir können Gott umherschleppen. Das ist, kannst du auch sehen in 1. Samuel, ich glaube es ist Kapitel 3, wo sie in den Krieg ziehen gegen die Philister und sie stecken eine Niederlage ein und sie denken, oh, wir müssen Gott mitnehmen. Wir müssen mit Gott kämpfen. Ist ja ein guter Gedanke, ja, wie uns das Wort sagt. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die daran bauen umsonst. Okay, also nehmen wir Gott mit. Und sie nehmen die Bundeslade und denken, damit haben sie Gott mitgenommen. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Wir müssen uns von Gott mitnehmen lassen. Wir müssen suchen und fragen, Gott, wo willst du mich haben? Wo soll ich denn lang gehen? Aber sie haben es umgedreht, Geschwister. Und wir Christen stehen in der Gefahr auch dazu, dass aus unserem Herrn und Heiland Jesus Christus unser Diener, wir ihn zu unserem Diener machen. Versteht mich richtig, er ist unser Diener geworden. Er hat aus freien Stücken sich hingegeben am Kreuz von Golgatha, um uns zu erlösen. Aber er ist auferstanden und er ist unser Herr. Und nur wenn wir uns ihm unterordnen, und das sagt doch das Wort als Männer, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Wenn du nicht einen guten Leiter hast, dann gehst du in die Irre. Wenn Christus nicht dein Haupt ist, dann bist du hauptlos, dann bist du kopflos. Und dann wird irgendwer anders die Herrschaft über dich gewinnen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das ist unser Gott. Und ihm sollen wir Ehre geben. Ihn sollen wir anbeten. Was hat Jesus gesagt, als der Teufel gesagt hat? Hier, alle Reiche dieser Welt, sie gehören dir. Du hast Probleme? Okay, ich löse sie für dich. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Beug dich nieder und bete mich an. Mach es auf meine Weise. Mach es mit Lug und Betrug. Mach es mit, du kriegst es schon hin. Kümmer dich nicht um die Wege Gottes, das ist egal. Das sagt der Satan und flüstert dir ein, das ist der richtige Weg. Ja, und es ist doch der erfolgreiche Weg. So kommen die Menschen doch hoch, so kommen sie doch durch, so können sie doch ihre Probleme lösen. Also mache ich es auch so. So macht es das Volk Israel. Wir beugen uns vor dem falschen Gott, damit wir unsere Probleme gelöst kriegen. Aber Jesus hat in dieser Versuchung standgehalten und hat gesagt, nein, denn es steht geschrieben, Gott hat sich offenbart. Gott hat sich mir offenbart und hat gesagt, nur den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein dienen. Niemand anders. Und das ist unsere Freiheit als Christen, als Männer, Brüder, dass wir niemand anders dienen müssen. Und das macht das Volk Israel. Sie suchen sich etwas, dem sie dienen können, weil ihnen der Dienst an diesem unsichtbaren Gott, das reicht ihnen nicht. Die Offenbarung in seinem Wort, das reicht ihnen nicht. Sie wollen etwas haben, was sie anfassen können, was sie mit sich rumschleppen können, was ihnen dienstbar ist, letzten Endes. Und wie gesagt, Gott ist tief, tief getroffen davon. Er ist tief getroffen. Und Mose ist ja auf dem Berg und dann sagt Gott zu Mose in Vers 7 von Kapitel 32, da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und diese letzten Verse sind sehr interessant. Was sagt Gott zu Mose? Er sagt zu Mose, und nun lass mich. Als ob Gott, und das tut Gott jetzt hier, Gott kommt zu dem gerechten Mann Mose, der in der Gerechtigkeit Gottes wandelt und sagt zu ihm, lass mich. Wisst ihr, Gott ging zu Abraham, dem Gerechten, und hat gesagt, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Ich werde das Strafgericht, aber ich will ihm vorher das sagen. Ich kann ihn nicht einfach außen vor lassen. Was hat Gott zu den Jüngern gesagt? Ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch Freunde, nicht mehr Sklaven. Denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch alles verkündet, was mein Vater mir gezeigt hat. Seinen Kindern, seinen Freunden offenbart er, was er vorhat, auch sein Gericht. Er weiht sie mit ein in seine Pläne. Deswegen hat uns Gott die Offenbarung gegeben, diese Gerichte Gottes, die über diese Erde kommen. Warum gibt Gott uns die Offenbarung über sein Gericht, obwohl wir nicht unter sein Gericht kommen? Warum hat das Abraham offenbart? Was ist passiert? Abraham hat gebetet. Herr, wenn nur 10 Gerechte dort in dieser Stadt sind, dann wirst du doch diese Stadt nicht vernichten, denn du willst doch nicht den Gerechten und den Ungerechten miteinander vernichten. Gott sagt, ja, wenn ich 10 finde, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Wisst ihr? Und das ist dieselbe Situation hier mit Mose. Gott sagt zu Mose, ich will dieses Volk vernichten. Es hat es verdient, das ist die gerechte Strafe für ihre Sünde. Sie sind nicht würdig, mein Volk zu sein. Aber er sagt es nicht in einer Weise, wo er sagt, okay, das ist jetzt Beschluss, ich teile dir das mit, einfach so zur Info, ne? Und dann führe ich das aus. Nein, er nimmt uns, und ist das nicht echt ein Vorrecht? Das ist das Vorrecht, was wir haben als Männer, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr betet. Warum? Weil er uns mit hineinbeziehen will in sein Werk, in seinen Dienst, in seine Arbeit, in seinen Bau. Wir haben eine Aufgabe. Und Mose ist hier in der Art und Weise, wie er betet, ein Vorbild für das, was in Christus sich offenbaren wird in umfassender Weise. Was sagt Jesaja 53? Er hat für die Missetäter gebetet. Und dann wird uns das offenbart im Evangelium, dass er es tatsächlich gemacht hat, als er da am Kreuz hing. Die Leute ihn fertig gemacht haben, alle Menschen. Seine Jünger haben ihn im Stich gelassen. Er ist ganz alleine. Was sagt er? Fluch über alle diese furchtbaren Menschenwürmer, die den Gerechten nicht anerkannt haben. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch hier, Gott tritt an Mose heran und sagt, das ist mein Herz. Mein Herz ist, das Herz eines heiligen, gerechten Gottes, der keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Dieses Volk gehört ausradiert. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und wie reagiert Mose darauf? Guck mal, was für ein Herz hat Mose im Gebet, weißt du? Wie sehr kreise ich um mich selbst in meinen Gebeten? Wie sehr geht es um mein Fortkommen? Darum, dass ich irgendwie was schaffe, dass ich... Mose sieht sieht das Volk. Er hat dieses Volk aufs Herz genommen. Er hat diese Menschen ist ja auf sein Herz genommen. Du hast auch als Mann, sollst du heranwachsen zu einem Mann, der Verantwortung für andere trägt. Dafür hat Gott dich stark gemacht. Dafür will Gott dich stark machen. Du sollst ein Mann nach seinem Herzen werden, indem du dich schützend vor andere stellst, indem du sorgst für Schwache, für Kranke, für deine Frau, für deine Kinder, für die Frauen und Kinder in der Gemeinde. Und wie? Im Gebet. Auf diese Art und Weise hier. Sie haben versagt. Und deine Sache ist es nicht, sie zu verfluchen, sie fertig zu machen, sie niederzumachen, sondern zuerst im Gebet, und das ist es doch, Gott offenbart im Gebet Mose, was er tun wird, wie er die ganze Situation beurteilt. Er gibt Mose eine Sicht dafür, was geht eigentlich ab im Leben derer, für die du Verantwortung trägst, deines Bruders, deiner Schwester. Weißt du, was im Leben deines Bruders, in dem Leben deiner Schwester schiefläuft? Dann such Gott im Gebet, dass Gott es dir offenbart. Du mit hineingenommen wirst in die Arbeit, in das Ringen um seine Kinder, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht verdammt werden, dass sie nicht unter das Gericht kommen, dass sie nicht verurteilt werden. Und das ist es hier. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Mose ringt mit Gott darum, und er ringt darum, um die Gnade, dass Gott gnädig ist, dass Gott vergibt, dass Gott sich klar darüber ist, dass er doch der Retter ist. Und Gott ist sich klar, er ist ja der Retter, er weiß es. Aber Gott nimmt uns hinein, um in diesem Kampf, der da stattfindet, und es ist der Kampf um einen Sünder, der in Sünde gefallen ist, okay? Und der Verurteilung sich selbst anheimgibt. Ja, er ist erlöst. Sie sind Erlöste. Sie sind aus Ägypten herausgeführt worden. Sie sind gerettet worden, okay? Du hast Jesus Christus als deinen Herrn angenommen. Du bist erlöst. Du bist ein Kind Gottes, okay? Aber wenn du in Sünde fällst, dann bist du für den Herrn wie ein Gottloser. Du verhältst dich wie ein Gottloser. Und über deine Sünde muss Gericht kommen. Und erst wenn du bereit bist, wieder zurückzukehren, von deiner Sünde Buße zu tun und die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, stehst du wieder unter dem Schutz des Blutes Christi. Ist uns das klar? Wenn wir sündigen, dass wir uns in eine gefährliche Position hineinbegeben. Sehr gefährlich. Und Gott ringt darum, dass wir zurückkommen. Und er nimmt uns mit hinein zu ringen im Gebet für Geschwister. Und Mose macht das. Er erinnert Gott daran. Es ist dein Kind. Es sind deine Kinder. Du hast sie doch erlöst. Du hast sie doch erlöst. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Mose ringt mit Gott darum. Das kann es doch nicht sein, dass du Menschen errettest, damit sie am Ende dann doch zugrunde gehen. Ist es denn nicht so, dass deine Gnade größer ist, deine Barmherzigkeit größer ist als das Gericht. Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Diese Fürbitte Mose bewegt das Herz Gottes, dieses Gericht nicht auszuüben. Geschwister, ich glaube nicht, dass wir als Menschen die Fähigkeit haben, Gottes Willen zu beeinflussen. Aber Gott lässt es zu. Er gibt uns er gibt hier Mose die Möglichkeit, hineinzusprechen in die Situation, mit teilzuhaben an diesem Prozess der Gnade, dieses Ringen um Gnade. Und es ist ein Ringen in Gott. Es ist das Ringen zwischen der Heiligkeit und Gerechtigkeit, die das Gericht erfordert, und das Ringen um Barmherzigkeit und Gnade dieses elenden Menschengeschlechts, die gefangen sind in der Sünde. Und vollendet hat sich dieser Kampf am Kreuz von Golgatha, Geschwister, wo Jesus' Arme ausgebreitet wurden, in die Extreme gerissen wurden, wo er zerrissen wurde zwischen dem Wesen Gottes, der heilig und gerecht ist und der barmherzig und gnädig ist. Wo er das auf sich genommen hat. Und er ist derjenige, der dieses Gebet eigentlich dann zur Erfüllung bringt. Er ist derjenige, der Fürbitte für uns getan hat. Und dessen Fürbitte wirksam ist durch seinen Tod. Derjenige, der in dem sich dieses Gebet erfüllt. Und durch ihn alleine können wir auch so beten, Geschwister. Nur durch ihn kommt die Gnade Gottes auch über Menschen, die in die Sünde hinabgegangen sind. Und jetzt wird's konkret, Geschwister. Wir sind aufgerufen, mit einzutreten, mit zu beten. Denn Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater. Das sagt uns der Hebräerbrief. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes und er ist Fürsprecher für uns. Er hat zu Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sondern dass du zurückkommst. Und so ist auch uns ein Teil von Gebet, ist Fürbitte. Fürbitte für Menschen, die auf Irrwegen sind, die abgewichen sind. Und wir kennen einige davon. Einige, die angefangen haben mit dem Herrn und dann abgewichen sind. Ja, manchmal sind wir es selber doch. Vielleicht nur für eine kurze Zeit. Wie gut, dass Brüder und Schwestern für uns beten oder gebetet haben, dass wir nicht völlig verloren gehen, oder? Dass sie gerungen haben im Gebet, dass Gott Gnade schenkt. Und wir lesen nochmal hier in 2. Timotheus 2 zum Abschluss und dann gehen wir ins Gebet gleich. Vers 24. Hier geht es um Menschen, die sich verrannt haben, die sich verirrt haben, die aber nicht unbedingt die Erkenntnis darüber haben. Wisst ihr, wenn es darum geht, einen Bruder zurechtzuweisen, der reumütig ist, okay? Der weiß, dass er auf dem falschen Weg ist. Das ist relativ einfach. Aber manchmal hast du es mit Brüdern und Schwestern zu tun, die einen Irrweg gehen, die nicht bereit sind zu hören, die völlig festgefahren sind, die eine eigene Lehre irgendwie oder irgendwoher eine Lehre gehört haben, mit dem sie ihren falschen Weg rechtfertigen. Da sagt Paulus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Okay? Du sollst nicht mit Leuten irgendwie darum ringen, wer hat denn jetzt Recht? Hab ich jetzt Recht oder hast du Recht? Das bringt gar nichts. Sondern er soll gegen alle milde sein, lehrfähig. Okay? Das heißt also, die Lehre Gottes, Gottes Wort weiterzugeben. Es geht hier nicht um meine Meinung. Das ist das, was Gott sagt. Lass uns doch mal hören, was Gott sagt. Duldsam. Aushalten können. Die Spannung aushalten. Okay? Mose musste so stark die Spannung immer wieder aushalten von diesem Volk, ihnen voranzugehen, sie zu leiten und immer wieder das zu erleben, wie sie, wie sie gemurrt haben, wie sie falsche Wege gegangen sind. Und er musste das aushalten. Und manchmal konnte er es nicht aushalten. Da hat er gesagt, Gott, ich schmeiß hin, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und dann hat Gott ihn aber erneuert, weitergeführt. Und wir sollen als Knechte des Herrn duldsam sein und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Buße können wir nicht machen. Wir können Menschen nicht zur Umkehr bringen. Gott muss es tun. Und gerade bei solchen, die so festgefahren sind, die sich wirklich verheddert haben, dass Gott ihnen nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Eine krasse Aussage hier. Es gibt tatsächlich Geschwister und deswegen auch als Warnung für dich und für mich, wenn wir mit der Gnade spielen, wenn wir uns zu weit wegbewegen, dann stehen wir in der Gefahr, dass der Teufel uns in einen Fallstrick fängt und wir hängen fest und kommen da nicht mehr raus. Und wir checken das nicht. Wir denken, na, was ist denn hier los? Na? Was regen die sich so auf? So, ne? Aber wir sind gefangen vom Teufel für seinen Willen. Ja, wir werden plötzlich zu Werkzeugen des Widersachers. Paulus sagt, das soll nicht sein. Du sollst Gott dich als Werkzeug zur Verfügung stellen. Und auch im Gebet. Hier ist betont, die Zurechtweisung, tatsächlich auf den Menschen zuzugehen, ihn zu gewinnen für Gott. Aber gerade dieser Aspekt, dass es Gott ist, der das nur diese Buße wirken kann, wirft uns oder zeigt uns auch auf, dass es um Gebet geht für solche Geschwister, für Menschen, die uns anvertraut sind, für unsere Kinder, für unseren Ehepartner, für Menschen in der Gemeinde, Brüder und Schwestern in der Gemeinde. So, lass uns jetzt einfach auch so eine Zeit nehmen, wo wir in kleiner Runde irgendwie zu zwei, zu dritt uns zusammensetzen. Wir können uns vielleicht kurz austauschen über Brüder und Schwestern, die wir auf dem Herzen haben. Wenn Gott jetzt zu dir gesprochen hat und dir jemanden in den Sinn gerufen hat, dann ist es doch eine gute Zeit, jetzt für denjenigen zu beten oder diejenigen zu beten. Und ja, wo wir selber empfinden, dass wir auf Abwägen sind, dass wir irgendwie aus der Nähe Gottes herausgerutscht sind, wieder Gott zu suchen, wieder zu ihm zurückzukehren und auch uns danach auszustrecken, dass Gott uns dieses Herz gibt, so wie Mose, für das Volk zu beten, zu ringen um Gnade für diejenigen, die auf Irrwegen sind. Dass wir dieses Herz haben, wie Jesus, als er das Gleichnis von dem Hirten, der das verlorene Schaf sucht, erzählt hat. Ein Schaf, das von der Herde weggelaufen ist und er sich aufmacht, um dieses Schaf zu finden. Wir sollen und dürfen, Gott ruft uns, Anteil daran zu haben, im Gebet, dass der Hirte sein verlorenes Schaf wiederfindet. Okay, lass uns das